Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon ist Ute Reckers. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Bei Deutschland heute wird gestritten. Einmal in Greifswald. Die Stadt versteht sich als sicherer Hafen für Geflüchtete. Aber viele Bürger und Bürgerinnen sind gegen ein neues Containerdorf, um sie unterzubringen. Auf einer öffentlichen Bürgerschaftssitzung ging es gestern Abend hoch her. Ordentlich Stimmung herrschte auch im Landtag von Thüringen heute Vormittag. Da musste die Landesregierung in einem Sonderplenum Stellung beziehen zu schweren Vorwürfen des Landesrechnungshofes. Die Einstellung von Spitzenbeamten sei nicht korrekt verlaufen. Und in Schleswig-Holstein streitet man sich zwar nicht, aber reibt sich verwundert die Augen. Nämlich darüber, warum alte Windkraftwerke in diesen Energiekrisenzeiten unbedingt abgebaut werden müssen und nicht zumindest eine Zeit lang weiterlaufen können. Überall in Deutschland schlagen Kommunen Alarm, weil sie nicht ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete haben. Die Hansestadt Greifswald versteht sich allerdings als sicherer Hafen für Geflüchtete. Der Bürgermeister hat vor 1,5 Jahren zusammen mit anderen Bürgermeistern aus Europa ein Bündnis aus mehr als 30 Städten geschmiedet, die Geflüchteten Schutz und pragmatische Hilfe gewähren sollen. Und da ist es dann auch nicht überraschend, dass der grüne Kommunalpolitiker ein Containerdorf mit 500 Plätzen errichten wollte. Diese Pläne stießen allerdings auf einigen Widerstand in der Bevölkerung. Gestern Abend nun gab es eine öffentliche Bürgerschaftssitzung zu dem Thema, wie Flüchtlinge nun untergebracht werden sollen. Unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann war dabei und hat eine emotionale Sitzung erlebt.
Zum ersten Mal in ihrer Geschichte mietet die Hansestadt Greifswald eine große Halle für eine öffentliche Bürgerschaftssitzung an. Derart brisant ist der einzige Tagesordnungspunkt. 300 interessierte Bürger werden nach vorheriger Anmeldung zugelassen. Eine Stunde steht ihnen zur freien Meinungsäußerung zur Verfügung. Ruhig und gesittet im Ton, aber erkennbar aufgewühlt, sprechen zunächst einige jener Greifswalder, die sich von den Plänen des Bürgermeisters überrumpelt fühlten, ein stadteigenes Grundstück für ein Containerdorf mit 500 Betten für Asylbewerber freigeben zu wollen.
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Bürgerschaft, sehr geehrter Herr Fassbinder, heute stehe ich vor Ihnen, um meine tiefe Besorgnis über die gegenwärtige Situation in unserer Stadt zum Ausdruck zu bringen. Ich spreche von einem Problem, das uns alle betrifft, die Abwesenheit der Demokratie.
Der so kritisierte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder erwidert, dass diese Veranstaltung, die auch im Internet als Livestream verfolgt werden könne, doch gerade dem demokratischen Austausch von Ideen und Argumenten diene. Er wehrt sich gegen weitere Vorwürfe.
Ich erkläre hier, es gibt keine einzige Firma, keinen einzigen Betrieb, die irgendeinen Auftrag nicht bekommen hat, weil sie irgendeine politische Auffassung vertritt, nicht in meiner Stadtverwaltung. Und es ist auch auf keinen einzigen Mitarbeitenden irgendwie Druck ausgeübt worden, dass er an Demonstrationen nicht teilnimmt. Alles andere ist Verleumdung.
Ralf Leonard hat ein Bürgerbegehren gegen weitere Flüchtlingsunterkünfte mitinitiiert. Er berichtet, dass innerhalb von nur 12 Tagen 7.000 Unterschriften gesammelt worden seien. Doch auch er kritisiert den Rathauschef von Bündnis 90 Die Grünen.
Hätten Sie, Herr Fassbinder, uns früher über Ihre Pläne informiert, hätten wir mit Sicherheit in einer Demokratie innerhalb von 6 Wochen 15.000 bis 20.000 Unterschriften bekommen. Viele der Unterzeichner fragten mich, warum Sie, Herr Fassbinder, nicht einfach abgesetzt werden. Diese Frage sollten Sie ernst nehmen, sehr ernst nehmen, denn die Greifswalder Bürger sind sehr, sehr sauer.
Niemand in der Stadt habe etwas dagegen, Menschen in Not zu helfen, ergänzt ein Handwerker und bietet dem Bürgermeister an, ihn einmal inkognito in eine der beiden bereits seit Jahren betriebenen Greifswalder Sammelunterkünfte für Asylbewerber zu begleiten. Stichwort Realitätscheck. Eine Vertreterin des Sportbundes appelliert an die Stadtvertreter, dem Schul- und Vereinssport nicht wieder Turnhallen zu entziehen. Und ein junger Student findet, es laufe nicht alles perfekt, aber Greifswald sei weltoffen und könne bestimmt noch mehr Flüchtlinge aufnehmen. Dann tritt eine Ukrainerin ans Mikrofon.
Es ist wirklich eine ganz außergewöhnliche Situation. Ich war noch nie so nah an die Menschen, die mich und alle anderen Migrantinnen hassen, einfach weil wir aus anderem Land kommen, weil wir unser Zuhause verloren haben, weil wir unsere Familie verloren haben. Ich fand es auch merkwürdig, dass ihr, und sehr wichtig auch, dass ihr über eure Gefühle spricht, über eure Angst spricht. Und deswegen auch genau auf dieser Ebene würde ich auch euch gerne ansprechen. Wir haben Angst von euch. Wir haben Angst vor euch und ihr seid ja Experte im Angst.
Viele Zuschauer empören sich über diese Äußerung. Sie fühlen sich genauso missverstanden wie von einigen Demonstranten vor der Halle, die ihnen auf transparenten Hass, Hetze und Rassismus vorwerfen. Derweil erklärt Landrat Michael Sack von der CDU ruhig und nüchtern, wie das Verteilsystem in Deutschland funktioniert. Das Land Mecklenburg-Vorpommern müsse knapp 2% aller in Deutschland ankommenden Flüchtlinge und Asylbewerber aufnehmen. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald wiederum davon 15%.
Dabei kann sich der Landkreis nicht aussuchen, wie viele Personen das sind, wer es ist, woher sie kommen, mit welchen Hintergründen sie kommen, sondern uns werden die Personen zugeteilt. Bei den Asylbewerbern ist derzeit die Situation so, dass wir etwa 15 bis 20 Personen derzeit überwiegend aus dem arabischen Raum pro Woche bekommen. Wir haben darüber hinaus eine sehr große Gruppe an Personen, die aus humanitären Gründen einen Aufenthaltstitel haben. Dazu zählen zum Beispiel die Ukrainer. Jetzt werden wir wöchentlich etwa im Schnitt mit 35 Personen belegt. Das heißt, die werden uns zugewiesen.
Nach 4 ungewöhnlichen Sitzungsstunden stimmt eine Bürgerschaftsmehrheit für einen überarbeiteten Antrag der Fraktionen von SPD, Linkspartei, Tierschutzpartei und den Grünen. Man wolle weg von den großen Gemeinschaftsunterkünften hin zur Unterbringung in kleineren Wohneinheiten. Als letztmögliche Variante dürfe die Stadt dem Landkreis 4 Grundstücke für die Unterbringung von jeweils maximal 100 Menschen anbieten. Entschieden ist aber noch nichts. Die Stadt solle den Ausgang des möglichen Bürgerentscheids berücksichtigen.
Streit um die Unterbringung von Flüchtlingen in Greifswald, Silke Hasselmann berichtete. Die Landesregierung von Thüringen hat Ärger mit dem Landesrechnungshof. Die Prüfbehörde kritisiert, dass hochrangige Beamte und Staatssekretäre wahrscheinlich allein nach Parteibuch und nicht nach Qualifikation eingestellt worden seien. Dazu komme, dass viele Posten auf der Leitungsebene der Ministerien nicht ausgeschrieben worden seien. Die Verstöße, so heißt es in dem Sonderbericht des Landesrechnungshofes, seien systematisch und schwerwiegend. Die Staatsanwaltschaft Erfurt hat mittlerweile ein Untreueverfahren gegen Unbekannt eröffnet. Außerdem war die Affäre heute Thema auf einem Sonderplenum des Landtages. Unser Korrespondent in Thüringen hat sich die Sitzung für uns angehört, Henry Bernhard. Wie sehr stand denn die Landesregierung heute im Landtag unter Druck?
Schon sehr, muss man sagen. Also die Affäre schwelt ja jetzt seit Ende letzten Jahres. Da gab es den ersten Bericht im Spiegel über einen Vorbericht des Landesrechnungshofes, der an die Presse lanciert wurde. Auch damals gab es schon eine Debatte. Heute wird die Debatte vertieft. Es gibt jetzt einen 150 Seiten langen Bericht, in den nur Abgeordnete einen Einblick nehmen dürfen, auch nur in einem Raum, wo sie auch keine Kopien oder Fotografien machen dürfen. Hintergrund für den Bericht ist, es geht einfach um die Einstellungspraxis der rot-rot-grünen Landesregierung seit 2014. Es geht um Staatssekretär und Mitarbeiter im Leitungsbereich. Oft war die besten Auslese nicht nachvollziehbar für den Landesrechnungshof. Bewerber wurden ohne ausreichende Qualifikation eingestellt. Oftmals war die politische Anschauung der Bewerber entscheidend, was eigentlich nicht unüblich ist in Regierungen. Es gab aber auch unbefristete Einstellungen ohne vorherige Stellenausschreibungen. Viele Eingruppierungen konnten nicht nachvollzogen werden. Und die Vorwürfe des Landesrechnungshofes sind heftig und es geht der Opposition dann natürlich in der Diskussion im Landtag auch nicht nur um die Stellenbesetzung, sondern auch um die Landesregierung überhaupt anzugreifen. Und zum Beispiel Andreas Bühl von der CDU, der ging dann in seiner Rede auch noch auf ähnliche Praktiken in der Zeit der CDU-Regierung bis 2013 ein.
Klar, vor fast 10 Jahren sind auch bei uns Fehler gemacht worden. Das will ich auch hier gar nicht in Zweifel ziehen und Fehler muss man sich auch eingestehen können. Aber wir haben uns Fehler eingestanden damals. Herr Ramelow, wann gestehen Sie sich Ihre Fehler ein? Die Verfehlungen waren öffentlich, Konsequenzen wurden bereits diskutiert. Und trotzdem haben Sie vor dem Hintergrund einer Rechnungshofprüfung und vor dem Hintergrund staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen wegen Untreue die Lebenszeitverbeamtung einer Staatssekretärin vorgenommen und planen für April bereits die nächste. Sie unterschreiben damit keine Ernennungsurkunden, Sie unterschreiben Schecks auf Lebenszeit.
Also das Ganze, diese Debatte ist natürlich ein offenes Scheunentor für die Opposition, umso mehr auch für die AfD, die ja als einzige noch nicht eine Regierung war. Und die fordert dann auch gleich die sofortige Entlassung aller Spitzenbeamter, die ohne Ausschreibung oder Bestenauslese überhaupt eingestellt wurden.
Okay, da ist ja schon was angeklungen. Eine Staatssekretärin, Verbeamtung auf Lebenszeit. Haben Sie vielleicht mal ein Beispiel für uns, die dieser gravierenden Kritik zugrunde liegt? Welche Posten da nicht ordnungsgemäß vergeben sein sollten?
Na, es geht vor allem um Staatssekretäre, Büroleiter, Pressesprecher, persönliche Referenten und das ganze persönliche Umfeld von Ministern. Da sind einige Leute auch sehr jung, sehr schnell auf sehr hohe Posten gekommen, teilweise auch auf Lebenszeit. Und der Landesrechnungshof sagt, von 64 untersuchten Fällen ist in 34 Fällen, also über die Hälfte, Auswahl oder Dotierung nicht nachvollziehbar oder auch die Qualifikation nicht nachvollziehbar. Und natürlich ist es immer das auftretende Dilemma, wie wichtet man den politischen Gleichklang, den ja ein Minister mit seinen engen Mitarbeitern auch braucht, und die fachliche Eignung. Denn Minister verwalten ja nicht nur, sondern gestalten auch die Politik. Dafür brauchen sie ein Umfeld. Und dann gibt es schnell den Vorwurf der Vetternwirtschaft. Der ist aber auch nicht immer unbegründet. Und die Diskussion, die hier in der Politik gerade tobt in Thüringen, die gibt es natürlich auch in anderen Bundesländern immer wieder. Aber durch diesen Bericht ist sie jetzt richtig hochgekocht.
Was sagt denn eigentlich die Landesregierung von Thüringen zu den Vorwürfen?
Die gibt sich erstmal zerknirscht und gelobt Besserung. Sie möchte die Stellenbeschreibungen, die der Landesrechnungshof auch, wo er anmerkt, dass die fehlen, die möchte er nachfertigen. Sie wollen das Laufbahnrecht ändern, um es der Lebenswirklichkeit, so O-Ton des Staatskanzleiministers, anzupassen. Denn schließlich seien ja nicht nur Juristen und Politikwissenschaftler geeignet für bestimmte Jobs. Sie wollen auch klären, wie weit der enge Bereich um den Minister gezogen werden soll. Und aber die Landesregierung geht auch den Landesrechnungshof an und sagt, das ist hier eigentlich die Praxis hier immer so gewesen und auch in anderen Bundesländern. Und jetzt soll ein Sonderbeauftragter das klären, der die Vorwürfe untersucht gegen die Landesregierung. Und natürlich gibt es auch Vorwürfe an die frühere Regierung der CDU, die ähnliche Praktiken durchgeführt hat. Aber auch der Fraktionsvorsitzende der Linken, der geht dann noch weiter und hat dann die anwesende Chefin des Landesrechnungshofes richtig direkt angegriffen.
Und Frau Butzke, als ich Ihren Bericht gelesen habe, ich habe mich gefragt, als ich beim Lesen dieses Berichtes war, wo ist eigentlich der Reformwille und der Reformmut des Landesrechnungshofes hin, wenn wir über Verwaltungsstrukturen, Verwaltungsreformen und Gebietsreformen gesprochen haben. Aus diesen Vorschlägen zusammengenommen spricht für mich eine sehr strukturkonservative Vorstellung von Verwaltung, insbesondere auch im Regierungsbereich.
Also das waren schon recht heftige Vorwürfe an die anwesende Präsidentin des Landesrechnungshofes.
Okay, wir haben noch so knapp 30 Sekunden. Herr Bernhard, vielleicht die Bitte um eine kurze Einschätzung. Diese Erwiderung der Landesregierung, die Verteidigung, aber auch die Zugeständnisse, reicht das aus Ihrer Sicht, um den Ruf der Landesregierung wiederherzustellen?
Keinesfalls. Die Debatten werden sich jetzt noch lange hinziehen. CDU und FDP wollen ein Rechtsgutachten in Auftrag geben. Danach wollen sie auch noch einen Untersuchungsausschuss anstrengen. Es ist dann zwar nur noch ein gutes Jahr bis zur nächsten Landtagswahl, aber das ist eine Steilvorlage für die Opposition. Das wird sie nutzen bis zur Landtagswahl und diesen ganzen Fall am Köcheln laufen, weil sich das natürlich auch hervorragend eignet, um die Landesregierung anzugreifen.
Die thüringische Landesregierung unter Druck. Unser Landeskorrespondent aus Erfurt, Henry Bernhard, war das. Seit kriegsbedingter Energiekrise und galoppierendem Klimawandel ist klar, wir brauchen die Energiewende und zwar so schnell wie möglich. Bundeswirtschaftsminister Habeck reist durch die Bundesländer und wirbt zum Beispiel für den Ausbau der Windenergie. Letztens gab es in Berlin ein Treffen dazu mit Politikern und Branchenvertretern, wie das alles beschleunigt werden könne. Wenn man allerdings nach Schleswig-Holstein schaut, stellt man verwundert fest, hier werden Windkrafträder ab- und nicht unbedingt aufgebaut. Was es damit auf sich hat und warum das wirklich sein muss, erklärt uns Jörn Schaar.
Ein Bürgerwindpark in der Nähe von Hennstedt in Dithmarschen. BürgerInnen der Gemeinde haben hier mit in die Windräder investiert und sind an ihren Erträgen beteiligt. Bis vor kurzem drehten sich hier noch 6 Windräder, ab kommender Woche sind es erstmal nur noch 4. Der Grund? Der Windpark soll modernisiert werden und mit größeren Anlagen effizienter Windstrom produzieren, erklärt Geschäftsführerin Tammy Wittmark.
Grundsätzlich stellen wir dieses Verfahren des sogenannten Repowerings nicht in Frage, sind aber im Rahmen der Energiekrise und jede Kilowattstunde zählt in Deutschland darauf gekommen, dass wir gesagt haben, okay, dann kann es ja nicht im Sinne des Erfinders sein, dass diese guten grünen Kilowattstunden jetzt abgebaut werden müssen, da ein Weiterbetrieb technisch möglich wäre. Und wir hatten uns erhofft, dass es möglich gewesen wäre, eben zeitlich befristet diese Anlagen noch weiterlaufen zu lassen.
Das geht aber nicht, sagt das zuständige Innenministerium. Der Hauptgrund dafür ist eine Auflage aus der aktuellen Landesplanung. Die sieht ganz klar vor, dass bei so einer Modernisierung eines Windparks, man spricht hier von Repowering, zwei alte Windräder abgebaut werden müssen, bevor das neue ans Netz gehen darf. Dass es diese Ausnahme nicht gibt, macht Temi Wittmarks Kollegen Jan Lorenzen ziemlich sauer.
Also uns ist es vollkommen unverständlich, in Zeiten einer Stromknappheit, wenn der, wie wir es fachlich nennen, dreckige Strom aus Kohlekraftwerken und Atomkraftwerken noch genutzt werden soll und der grüne Strom, der mit Windkraftanlagen produziert wird, wenn der zunichte gemacht wird durch den Abbau alter, funktionierender Anlagen.
Jetzt stehen die beiden in ihrem Windpark und sehen den Mitarbeitern einer Kranfirma dabei zu, wie die Windanlagen demontiert werden. Die Rotorblätter liegen schon im Gras, ebenso die Gondel, in der der Generator untergebracht wird. Und das oberste Turmsegment liegt daneben. Jan Lorenzen wird wehmütig.
Die wäre in der Lage, ca. 3 Millionen Kilowattstunden Strom, sauberen grünen Strom, weiter ohne große Stillstände zu erzeugen. Strom, der dringend benötigt wird und das jetzt durch diese Geschichte, durch das sogenannte Repowering zunichte gemacht wird.
Zwei alte Anlagen bauen sie hier ab, damit eine neue entstehen kann. Dass sie das machen müssen, ist für die beiden Geschäftsführenden nichts Neues. Auch die Kosten für den Abriss und den Neubau sind bekannt und eingeplant. Ebenso der Zeitraum, in dem hier insgesamt 6 Megawattstunden weniger Strom produziert wird. Ein kleiner Hoffnungsschimmer war aber doch da, ob die beiden Anlagen nicht zumindest so lange weiterlaufen können, bis die neue am Netz ist oder vielleicht so lange, wie die Energiekrise dauert. Denn die Kosten für die Erzeugung von Windstrom bleiben im Wesentlichen gleich. Sie setzen sich aus der Abschreibung der Anlage und den Kosten für die Wartung zusammen. Das könnte eigentlich eine Win-Win-Situation sein, aber da gibt es ein Problem, sagt Staatssekretär Jörg Sibbel aus dem für Windplanung zuständigen Innenministerium.
Planungsgrundlage ist ja bei uns der Landesentwicklungsplan und auch die Regionalpläne und dort ist ein Konzept für Repowering festgelegt. Warum haben wir das gemacht? Weil wir natürlich in Schleswig-Holstein schon sehr früh unterwegs waren mit Windenergieanlagen. Das hat dazu geführt, dass wir schon in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, insbesondere an der Westküste, viele ältere, kleinere Anlagen haben. Und dieses Konzept zielt darauf ab, die Landschaft ein Stück weit aufzuräumen und zu sagen, also diese alten Anlagen, die teilweise nach den heutigen Kriterien die erforderlichen Abstände zur Wohnbebauung oder zu anderen wichtigen Landschaftsbelangen nicht einhalten, die sollen nicht unnötig länger stehen bleiben, als das der Fall ist.
Dieser Plan wurde 2020 vorgelegt und wird seitdem beklagt. Hauptsächlich von Windmüllern, die mehr Flächen ausgewiesen haben wollen, auf denen Windräder stehen dürfen. Eine Ausnahme von diesen Plänen könnte laut Innenministerium dazu führen, dass die gesamte Planung kippt. Das wäre eine Blamage für die Landesregierung, denn schon die Windplanung der sogenannten Küstenkoalition aus SPD, FDP und SSW hatte vor dem Oberverwaltungsgericht keinen Bestand. 2015 wurden deren Pläne wegen schwerer Planungsmangel für ungültig erklärt. Es dauerte 5 Jahre und einen Regierungswechsel, bis 2020 eine neue Regionalplanung vorgelegt wurde. 5 Jahre, in denen faktisch keine neuen Windräder gebaut werden konnten, um Wildwuchs zu vermeiden. Das Innenministerium ist sich sicher, mit den neuen Plänen ein rechtssicheres Konstrukt geschaffen zu haben. Im Juni will das Oberverwaltungsgericht darüber Klarheit schaffen. Erst danach sieht Sibbel die Chance für eine Art Streckbetrieb alter Windkraftanlagen, aber nur mit ausreichender Bürgerbeteiligung. Die Windmüller im Land gucken ohnehin schon viel weiter in die Zukunft. Denn um die Ziele der Energiewende zu erreichen, wird absehbar noch mehr Landesfläche für die Windkraft gebraucht. Die Pläne dafür sind zwar in Arbeit, aber längst noch nicht fertig.
Und mit diesem Beitrag von Jörn Schaar aus Schleswig-Holstein endet Deutschland heute. Mein Name ist Ute Reckers. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Tag.